weil ich das natürlich auch bei mir permanent erlebe, dass irgendwas im Außen passiert, mich triggert, ich dann mit negativer Emotionalität drauf reagiere, mich aufrege, traurig werde oder sonst was und natürlich erwarte, dass das Außen sich ändern soll,
ja,
damit es mir wieder gut geht.
Ja.
Macht das Außen aber nicht.
Ja.
Dann kann ich, keine Ahnung, Rumpelstilzchen sein und so weiter und so fort. Und dann werde ich noch saurer und will es noch mehr ändern. Mhm. Und das alles hat dann einen Kreislauf und vielleicht habe ich manchmal die Illusion, ich habe es geändert und dann irgendwie die Erwartung, beim nächsten Mal kann ich es auch wieder ändern. Aber in der Regel ist das nicht der Mechanismus, der funktioniert, sondern wenn mich da draußen was triggert, muss ich mich fragen.
Professor Dr. Jan Meyer, vielen Dank für deine Zeit heute.
Hallo.
Danke auch, dass wir heute hier sein dürfen in deinem sehr schönen Büro. Kann man das so nennen überhaupt?
Wir nennen das unser Institut.
Institut,
das ist genau, ein, ja. Institute for Compassion, eine gemeinnützige Einrichtung. Und wir machen hier viele tolle Projekte in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft, vom Seniorenheim, Kindergarten bis hin zur Justizvollzugsanstalt, um Menschen wieder in die Stimmigkeit zu bringen. Und wenn du in der Stimmigkeit bist, wieder mit anderen in guten Beziehungen zu sein. Und das ist etwas, was hoffentlich die Welt ein bisschen besser macht.
Ja, du machst auch so viele verschiedene Themen, die ich alle super interessant finde. Deswegen freue ich mich auch, dass wir heute sprechen können. Und damit wir so ein bisschen so dich besser kennenlernen, weil du bist unter anderem auch Geschäftsführer bei TSG Hoffenheim für die Themen Innovation und Wissenschaft, was ich super interessant finde. Du bringst jetzt ein neues Buch raus, worüber ich gerne mit dir tiefer einsteigen möchte. Da geht es viel auch um das Thema, wie man sein eigenes Potenzial maximieren kann. Finde ich super relevant, nicht nur für mich selbst, sondern auch für meine Kids. Die versuche ich auch immer zu beobachten. Wo haben sie Potenzial? Was kann ich bei denen auch maximieren, in Anführungsstrichen, beziehungsweise auch gleichzeitig darauf achten, dass sie auch happy sind im Leben? Weil ich glaube, man darf nicht eine Seite zu sehr mit Gewicht belagern und die andere Seite weniger. Aber bevor wir auf diese Themen einspringen, kannst du dich bitte kurz vorstellen, wie kommt TSG Hoffenheim zusammen mit dem Institut hier? Was machst du sonst in deinem Leben? Das wäre super interessant.
Also mein Name ist Jan Meyer und ich wohne mit meiner Familie jetzt schon seit ewigen Zeiten, 30 Jahren in Heidelberg mit zwei wunderbaren Kindern, einer wunderbaren Ehefrau, einem tollen Hund und beruflich bin ich eigentlich ausgebildet als Sportwissenschaftler, wollte eigentlich Lehrer werden und dann hat das Schicksal zugeschlagen und dann kamen zwei Kreuzbandrisse. Und ich war damals schon am Lehrstuhl von Professor Ebersbecher, sehr mit der Psychologie im Sport verbandelt, hat mich sehr interessiert. Und lapidar hat er dann halt gesagt, als es dann klar war, dass ich mit einem fast fertigen Mathematikstudium nicht zum Lehramtprüfung zugelassen werde, weil ich die Sportprüfung mit dem Knie nicht abschließen konnte. Dann wirst halt Sportpsycholog, der war so Stuttgarter, hat immer so gesprochen, ganz schön Dialekt, erinnere mich noch, leider schon viel zu früh verstorben. Musst halt noch Psychologie studieren. Und dann habe ich also, während ich promoviert habe, Diplompsychologie noch drauf gesattelt und habe dann eigentlich ganz, ganz lange als Freelancer im Spitzensport als Sportpsychologe gearbeitet, durch viele Nationalmannschaften durch, von der rhythmischen Sportgymnastik bis zum Boxen, zum Skispringen. Und irgendwann landest du dann im Fußball und deswegen bin ich jetzt schon seit 17 Jahren.
Was macht ein Sportpsychologe eigentlich?
Ein Sportpsychologe arbeitet mit Spielern, Mannschaften und mit Trainern, um eben die mentalen Anteile der Leistung, also so etwas wie Selbstbewusstsein, Konzentration, zu entwickeln und zu trainieren. Da gibt es Methoden wie Umgang mit Selbstgesprächen oder Vorstellungen und so weiter. Und das war damals noch alles relativ neu, hat man noch nicht gemacht, ist mittlerweile ein ganz fest etablierter Bestandteil im Kontext von Sportwissenschaft und eben auch der Betreuung von Teams. Also nahezu jede Nationalmannschaft hat ihren Sportpsychologen, auch im Fußball musst du sogar in den Nachwuchsleistungszentren den Sportpsychologen für die Lizenzierung nachweisen. Also die Komponente, dass der Kopf an der sportlichen Leistung beteiligt ist, ist unumstritten. Vielleicht ein ganz kurzer Schlenker dazu. Wir machen ja in Hoffenheim auch sehr, sehr viel Leistungsdiagnostik mit unseren Spielern, um zur maximalen Potenzialentfaltung zu kommen, eben zu schauen, was braucht der Einzelne, ne, damit man nicht mit allen das Gleiche macht wie in der Schule, sonst kommt da halt nichts mehr raus oder nur Average. Und wenn wir da so viele Daten sammeln, wir sammeln da bei so einer Leistungsdiagnostik zweimal im Jahr 212 Daten bei den Spielern, eben auch psychologische. Und wenn man dann mit Algorithmen rechnet, was sind denn die wichtigsten KPIs, nennt man das dann, um tatsächlich weiterzuentwickeln, dann sind unter den 14 wichtigsten KPIs 6 psychologische. Wow. Und das ist natürlich schon krass und ist auch eine schöne Bestätigung für das, was man dann Ewigkeiten angestoßen hat, weil als sie damit begonnen hat, hat es, wozu brauchen wir denn Psychologie, haben die alle Probleme, die sollen doch kicken und nicht denken, wurde mir gesagt.
Hast du ein Beispiel für das wichtigste psychologische KPI dahinter?
Also das geht jetzt für Fußball. Ja. Ne? Das Wichtigste ist tatsächlich die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, weil man weiß, dass der Sport immer schneller geworden ist. Der hat sich in den letzten 10 Jahren verdreifacht, was die Geschwindigkeit angeht. Und das hat nicht nur was mit Beinen zu tun, sondern auch mit kognitiver Verarbeitungsgeschwindigkeit. Da weiß man auf den höchsten Leveln, dass die mental schnellsten verarbeiten einen einfachen Reiz wie drück auf eine rote Taste in 0,5 Sekunden und die langsameren brauchen 0,7 und das ist auf dem Feld, das sind nicht nur ein paar Zentimeter, sondern der ist weg in 0,2 Sekunden. Ja. Kann man aber trainieren und dazu haben wir auch viele innovative Ansätze gemacht und jetzt, was, ich wollte mich immer noch vorstellen.
Immer noch vorstellen, genau. Ja.
Also das ist dann, wie gesagt, seit 17 Jahren in Hoffenheim und das ist jetzt auch, nachdem ich dann auch da ein Research Lab mitgründen durfte und dann auch 3,5 Jahre in der Geschäftsführung der Spielbetriebs GmbH war, bin ich jetzt eigentlich sehr dankbar, dass ich in einer Tochterfirma den Markenkern Innovation und Wissenschaft begleiten darf und bin da sehr, sehr frei, darf mich komplett frei entwickeln. Komme gerade aus Indien, wo wir nachgefragt werden, was wir so tun. Und das ist natürlich vielleicht auch interessant, da neue Erlösquellen, neue Märkte und so weiter aufzutun, weil als Dorf in der Fußball-Bundesliga, das ist nicht so einfach. Und das eine ist natürlich Talente entwickeln und zu monetarisieren. Meine Aufgabe ist jetzt eben auch über unsere Wissenschaft und über unsere Knowledge, neue Kompetenz, Märkte zu generalisieren. Das ist Hoffenheim. Darüber hinaus war ich eben auch mit Dietmar Hopp, nachdem wir dieses Research Lab, das TSG Research Lab, gegründet hatten, als eine Idee, Wissenschaft aus dem Sport in die Gesellschaft zu transferieren, können auch Feuerwehrleute von Wahrnehmungstraining optimieren, können Polizisten von Konzentrationstraining optimieren, kann man mit Chirurgenteams Teamentwicklung machen. Also dass die Gesellschaft von dem, was man im Spitzensport wissenschaftlich erarbeitet hat, profitieren kann, haben wir dieses gemeinnützige Research Lab gegründet, das nach wie vor gigantische Arbeit macht, eigentlich wie so ein sportwissenschaftliches Institut an der Universität. Und in dem Kontext kam eben auch das Thema Compassion auf, weil aus Begegnungen, die mir auch wichtig waren, Petra Johns, eine Freundin, mit der ich schon vor zig Jahren studiert hatte, kam aus der östlichen Weisheitskultur zurück und hat viele interessante Dinge beschrieben und wir haben uns viel, viel ausgetauscht und ich hatte sehr, sehr viel auch Einflüsse aus Wissenschaft, die sich Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, die sich eben auch mit Unterbewussten beschäftigen. Ja. Und da merkte man, das ist gar nicht so weit auseinander. Ne? Und dazu haben wir dann Workshops, Vorträge und so weiter entwickelt. Und irgendwann kam die Idee auf, dass so etwas eben auch für Kindergärten oder für Schulen oder sonst was interessant
wäre. Also diese östliche Weisheitskultur gepaart aber mit westlicher Wissenschaft.
Psychologie. Ja, und daraus entstand dann diese Idee, ein Institut für Compassion zu gründen. Wie gesagt, gefördert von der Dietmar Hopp Stiftung. Und das ist hier, da sind wir in den Räumlichkeiten. Das ist
super schön hier, muss ich wirklich sagen.
Genießen es natürlich, auch diese Inhalte in die Welt zu bringen.
Ja.
Und ansonsten, halte ich noch eine Professur im Saarland. Die mehr wichtig ist, weil es ist eine Möglichkeit, Mitarbeiter zu promovieren, auf dem akademischen Weg weiter zu begleiten. Ja.
Und zusätzlich hast du noch
einen geschrieben. Genau, und in vielen diesen Erfahrungen mit Sportlern, Potenzialentfaltung, warum klappt es manchmal, warum klappt es nicht, warum gehen Interventionen, die man hat, manchmal voll auf und manchmal nicht. Entstand so ein Buch, das eigentlich gar nicht so mein Style ist, weil ich mich da ziemlich offen zeige. Es ist also auch aus der Ich-Perspektive geschrieben. Also es ist kein theoretisches Fachbuch, sondern es beschreibt so die letzten 5, 8 Jahre, was in mir vorgegangen ist, weil ich auch einen Weg hinter mir hatte aus einem rein westlich-psychologischen Ansatz, den ich halt auch mit Sportlern verfolgt habe, maximal verfolgt habe. Mein letztes Buch hieß, wenn es drauf ankommt. Ja. Da geht es nur um kognitive Strategien. Und wenn du das Richtige denkst, dann wirst du auch erfolgreich sein. Ich habe aber genug Sportler erlebt, die trotzdem, die das alles richtig gemacht haben, die ganze Zeit, trotzdem dann zu verkopft waren und zu fest wurden und so weiter. Und
es erzwingen wollten wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja. Und dann hatte ich selber solche Erfahrungen und habe gemerkt, irgendwie gibt es da noch mehr, um zu wirklichen Potenzialentfaltung zu kommen. Und der Weg ist eigentlich in dem Buch beschrieben.
Also das Buch kommt ja bald raus. Ja. Und du hast mir es vorab schon mal gegeben. Vielen Dank dafür, dass ich da reinschauen kann. Ich fand es schon interessant, wie du das Ganze einleitest. Also das Thema Herz, also ja. Herzlich sein. Und du coverst so viele Bereiche in dem Buch, wo auch ein ganz großer Bestandteil immer vom Podcast ist, Thema Dankbarkeit, präsent sein. Du gibst natürlich deinen Worten wieder, aber für mich war das so übersetzt, wie ich mein Potenzial maximieren kann, wie ich gleichzeitig aber auch happy sein kann, zufrieden sein kann, wie ich mich nicht von außen beeinflussen lassen kann. Also wirklich, ich war da sehr happy, da mal reinschauen zu dürfen. Und wenn ich jetzt so die Weltformel fragen dürfte. Und wir gehen vielleicht dann noch mal genauer rein. Aber wie wird man denn happy eigentlich im Leben, aus deiner Sicht?
Ja,
wenn man gleichzeitig, wenn ich das noch eingrenzen darf, wenn man gleichzeitig versucht, auch wirklich ja sein eigenes Potenzial entfalten zu wollen, was erreichen zu wollen, wie immer man das auch definiert, wie sorgt man dafür, dass man gleichzeitig auch happy ist im Leben?
Ja, Das ist es ja eben, dass wir eigentlich denken, weil wir so in dieser Gesellschaft so sozialisiert sind und vielleicht auch so erzogen sind, dass es immer darum geht, was zu erreichen und das Nächste und das Nächste und dann, also du kommst eigentlich als ein ziemlich zufriedenes Wesen auf die Welt und solange du satt bist und trocken bist, kannst du auch einfach vor dich hinleben und brauchst auch nichts anderes und ich weiß nicht,
die guten alten
Zeiten, wann es beginnt, irgendwann wahrscheinlich im Kindergarten oder im Sandkasten, wenn du rüberschaust und merkst, das Förmchen ist aber größer als meins. Ja. Und dann geht das Vergleichen los. Ja. Ne? Und dann geht es schon nach der Grundschule, in welche weiterführende Schule kommst du, muss natürlich das Gymnasium sein und dann geht es um den Schnitt und dann komme ich mit irgendwelchem NC in irgendwelche Studien und dann geht es um das an den Abschluss und dann geht es um...
Immer im Wettbewerb.
Genau, bis hin, meine ich, ein Doktorentitel, wo du dann im Namen dich dann abgrenzt sozusagen. Und in der Wirtschaft geht es dann halt bis hin zum, wer darf Business fliegen, wer hat das Eckbüro.
Ich kenne die Spielchen, ja.
Und das ist alles etwas, wo du dann da hinarbeitest, dass du mehr, ne? Und dieser Materialismus, das ist eben auch nachgewiesen. Und ich versuche halt in diesem Buch, das alles aus wissenschaftlicher Sicht zu untermauern. Mhm. Weil das ist kein spirituelles oder esoterisches Buch, sondern es ist ein fragendes Buch, das an die ganzen Themen rangeht, auch dazu dann immer wissenschaftliche Publikationen heranzieht und sagt, ist da was dran? Kann da was dran sein? Mhm. Eigentlich in unserer Welt, wie wir sie kennen, ist es unerklärlich. Gibt aber Studien dazu, die das zeigen. Sollten wir da nicht weiter hinschauen, ohne mit erhobenem Finger zu sagen, siehste, so ist es, sondern einfach nur, alles, was wir bisher wissen, sagt, dass das nicht gehen kann. Ein Beispiel. Ja? Okay. Studie, die zeigt, Probanden Bilder. Teile von der Bilder sind emotional aufgeladen, Teile der Bilder sind emotional neutral. Ne? Also eine Blume ist neutral, ein offener Fußbruch ist emotional aufgeladen. Ne? Die sind verkabelt mit einem EEG, aber auch mit der Herzratenvariabilität. Und es wird randomisiert rausgesucht, inwieweit das Buch emotional aufgeladen ist oder nicht. Das heißt, keiner, auch der Versuchsleiter, keiner weiß, was für ein Bild jetzt in dem Moment gezeigt wird. Fünf Sekunden bevor das emotional aufgeladene Bild gezeigt wird, reagiert das Herz.
Okay, krass. Mhm.
HeartMath Institute in San Francisco, Studie, Peer Review, publiziert, nachlesbar. Erklären kann es keiner. Es ist aber beobachtet. Mhm. Und naja, dann macht man ja, dann sagen die meisten, ist das repliziert worden? Das kann doch gar nicht sein. Ja. Weiß ich gar nicht, inwieweit es repliziert worden ist, aber es ist erstmal so, dass ich sage, kann das sein? Ich weiß es, dass es in der Quantenphysik durchaus Ideen darüber gibt, dass Information nicht nur in die Zukunft, sondern auch in die Vergangenheit reisen kann. Also es gibt schon Felder, die sich mit sowas beschäftigen. Und das ist immer das Thema, dass ich mich dann sowas das annähere, aber ich möchte einen wissenschaftlichen Beleg dazu haben, um dann zu sagen, sollten wir nicht nochmal weiter hinschauen. Und jetzt zurück zu der Frage, gibt es die Formel, also eine ganz wichtige Formel, und es geht immer, das ist auch in diesem Institut für uns ganz relevant, es geht immer erstmal bei dir los. Also wenn du glücklich sein willst, hat das erstmal sehr, sehr wenig mit dem Außen zu tun. Und das ist schon auch eine ganz, ganz krasse Erkenntnis, die mich auch immer noch beschäftigt.
Kannst du da konkreter werden?
Weil ich das natürlich auch bei mir permanent erlebe, dass irgendwas im Außen passiert, mich triggert, ich dann mit negativer Emotionalität drauf reagiere, mich aufrege, traurig werde oder sonst was und natürlich erwarte, dass das Außen sich ändern soll, damit es mir wieder gut geht. Ja. Macht das Außen aber nicht. Ja. Dann kann ich, keine Ahnung, Rumpelstilzchen sein und so weiter und so fort. Und dann werde ich noch saurer und will es noch mehr ändern. Mhm. Und das alles hat dann einen Kreislauf und vielleicht habe ich manchmal die Illusion, ich habe es geändert und dann irgendwie die Erwartung, beim nächsten Mal kann ich es auch wieder ändern. Aber in der Regel ist das nicht der Mechanismus, der funktioniert, sondern wenn mich da draußen was triggert, muss ich mich fragen, was hat das mit dir und mir zu tun? Dann muss ich doch hier suchen und hier was versuchen zu ändern und eine andere Einstellung dazu zu bekommen. Mhm. Ich war gestern am Gate und war
aus Indien
müde.
Hast du erzählt.
Und, ja, in genau. Delhi. Und dann sagt der auf Englisch zu mir, ich kann nicht einsteigen. Und ich habe nicht verstanden, warum, aber wieso? Ja. Mein Sitz ist kaputt. Und ich so, mein Sitz ist kaputt, wieso kann das? Ich habe jetzt hier in einem Sitz gebucht, warum kann mein Sitz? Und dann saß ich da und habe dann mich daran erinnern müssen, habe nur gesagt, der Sitz ist kaputt, Sie werden ihn sicher hinkriegen, irgendwie was. Aber ich habe versucht, mit mir und nicht jetzt zu schimpfen und auf die loszugehen oder sonst was oder Rabatz zu machen, sondern ich saß dann da und sagte nur, das wird jetzt, irgendeinen Sinn hat es. Ne?
Hast du denn mit dir selber verhandelt oder dir selber was eingeredet?
Naja, wir können ja nachher noch drüber reden, dass man da natürlich schon auch trainieren kann, dass man immer schneller in diesen Zustand kommt, dass man eine Gelassenheit findet und dass man, deine Negativität zu kommen, das kostet ja nur, das kostet Energie und das ist in der negativen Emotionalität Lebenszeit zu vergeuden, möchte ich möglichst wenig. Ne? Und deswegen musste ich da lang an mir arbeiten, dass ich wirklich, wenn dann die dunklen Gedanken kommen, die gehen halt schon irgendwann, aber bitte geht mal ein bisschen schneller und das kann ich beschleunigen, dass ich dann einfach in eine Stimmigkeit komme, dass ich das einfach annehme und einfach sage, okay, das bringt jetzt nichts, sich aufzuregen, weil ich kann es jetzt gerade nicht ändern.
Ja.
Und das ist etwas, was sicherlich ein ganz wesentlicher Schluss ist, dass ich erstmal bei mir bleibe. Wir haben, hier Werbung, um sowas zu trainieren, zum Beispiel auch im Institut eine App entwickelt. Die beschäftigt sich mit den 5 Herzqualitäten, 5 Xin heißt die, 5 XIN und die 5 Herzqualitäten, an denen in dieser App, die geht 25 Tage lang, arbeitet man immer 5 Tage an so einer Herzqualität. Mhm. Na, und die erste Herzqualität ist erstmal Trust, Vertrauen.
Kann ich kurz einen Rahmen setzen? Das heißt, du hast mir im Vorgespräch gesagt gehabt, das ist auch eine östliche Weisheit, genau. Ja, kannst du ganz kurz auch dazu was sagen, dass sie auch die Zuhörer verstehen, was die Herzqualitäten sind? Also so, von woher die kommen?
Ja, nee, das ist aus der fernöstlichen, genau genommen aus der chinesischen Weisheitskultur. Mhm. Ne? Renju ist so eine Lehre, ne? die kann man auch nachlesen, gibt es Bücher dazu, die sich sehr, sehr eben auch mit unterschiedlichen, auch buddhistischen Quellen beschäftigt hat. Und das ist eigentlich so eine klassische Lehre aus dem Buddhismus, wenn man so will. Ne? Mhm. Und wie gesagt, das Erste ist, und das, wie gesagt, in so einer Situation erstmal vertrauen zu können.
Ja.
Ich muss es nicht regeln, es regelt es. Ne? Mhm. Da hast du schon mal einen Zustand, wo du einfach sagen kannst, okay, ich muss mich jetzt auch nicht drum kümmern. Dann komme ich zur zweiten Herzqualität und das ist, dann kann ich auch Openness, offen sein, ne, für das, was kommt. Und muss nicht meine Überzeugung und meine Meinung und mein Weltbild jetzt der Situation überstimmen, sondern ich bin erstmal offen für das, was kommt. Ne. Was kam? Ne? Ich saß dann da und war eigentlich nur, ich dachte, das wird schon und jetzt sei mal offen, die kriegen da schon irgendwas hin. Ne? Mhm. Dann kam jemand mit einem Zettel und hat nur gesagt, ich soll hier unterschreiben. Schon wieder kam mein westliches, ich schreibe doch hier nichts und so weiter, aber so nicht unterschreiben. Ne? Und dann hat er mir aber erklärt, dass das ja also sozusagen eine Zustimmung ist, dass ich diesen Sitz, letztlich war nur am Tisch ein bisschen was kaputt, jetzt nehme und die Firma nicht, oder die Gesellschaft nicht verklage, dafür 35% Reduktion bekommen.
Ah, okay, ja.
Schon kam Dankbarkeit. Ja. Ist dann die dritte Herzqualität. Es hat sich dann nicht so weit entwickelt, dass wir zur vierten kamen, nämlich ja. Liebe. Ja. Ja. Aber final ist man dann schon auch ich war dann mit der Stewardess, die sich dann ganz arg bemüht hat, dass ich jetzt mit diesem Tisch klarkomme, war das schon auch wie eine Art, wir waren da wie so ein Team, die musste ja auch mit ihren Tabletten da irgendwie klarkommen. Und letztlich ist die fünfte dann der große Respekt zu dem, was wir hier eigentlich erleben dürfen, was eigentlich alles einfach nur ein Wunder ist. Es ist genauso ein Wunder, dass die Sonne scheint und keine Rechnung stellt, dass jetzt die Blumen aus dem Boden schießen und es wieder Frühling wird und dass wir zusammensitzen und so einen schönen Podcast machen können, ist alles nicht selbstverständlich. Wir nehmen es nur für selbstverständlich.
100%. Wenn ich da direkt fragen darf, du hast am Anfang gesagt gehabt, dass du eigentlich das Buch nicht im spirituellen, esoterischen Kontext geschrieben hast, aber das, was du gerade gesagt hast mit den fünf Shin, das hört sich aber stark danach an.
Ja.
Aber darf ich fragen, wieso hast du es dann außen vor gelassen und dich nur auf die Wissenschaft in diesem Buch?
Nee, das ist eine Annäherung. Das ist ja schon so, dass ich mich mit dem Konstrukt der Dankbarkeit beschäftige, aber nicht einfach nur sage, sei dankbar und dir geht's besser, sondern gibt es Wissenschaft, die das bestätigen kann, dass wir tatsächlich in solchen Zuständen mehr in der Stimmigkeit sind, also mehr zufrieden sind und nicht nur zufrieden auf der Couch sitzen und Kaffee trinken, sondern tatsächlich zu einer Potenzialentfaltung kommen. Letztlich bin ich immer noch, auch in dem Buch, der Sportpsychologe, der dafür sorgen möchte, dass möglichst viele Sportler in der Zeit, in der sie sich intensiv mit ihrem Sport beschäftigen, auch das Maximale aus sich herausholen. Und da geht es mir nicht darum, dass jeder Weltmeister oder Profi werden muss, sondern dass, wie es mir aktuell wieder bestätigt wird von einem Mitarbeiter, der früher bei uns in der Jugend Fußball gespielt hat, es nicht geschafft hat zum Profi, wie gesagt, jetzt zurückgekommen ist und jetzt auch auf der Innenreise mit dabei war, ganz engagiert, sich für die Sachen des Clubs einbringt. Und der sagt, das war keine verlorene Jugend oder da habe ich irgendwie zu viel verzichten müssen. Das war die beste Zeit meines Lebens, in dieser Akademie mich entwickeln zu dürfen und wirklich an den Punkt zu kommen, wo man einfach sagt, okay, es reicht nicht, aber ich bin wirklich da jetzt wirklich am Punkt, wo ich maximal zufrieden auch sein kann mit meiner Entwicklung.
Du hast gerade ein wichtiges Wort für mich erwähnt, Potenzial.
Ja.
Ich finde es super schwer, zumindest in meinem Kontext, das zu fassen, im sportlichen Kontext bin ich zwar auch nicht sicher, ob ich es verstehe, aber ein bisschen mehr würde ich behaupten, weil da geht es ja eindeutig um das Thema auch Gewinnen. Ja. Also egal, was man tut im Sport, besser werden, gewinnen und so weiter. So würde ich mich da annähern. Aber kannst du vielleicht auch definieren, was Potenzial bedeutet im Sport, aber vielleicht auch auf einem allgemeinen Menschen, der jetzt vielleicht nicht Athlet werden möchte, wenn du da ein bisschen drauf eingehen könntest. Ich habe da nämlich ein paar Folgefragen dazu.
Ja, ich denke, dass wir es auch im Sport und auch vielleicht in der Gesellschaft viel zu sehr auf das Erreichen von Zielen reduzieren. Und das haben wir in der Sportpsychologie schon immer versucht, den Sportlern klarzumachen, dass es eigentlich um die Prozesse geht. Und wenn die Prozesse stimmen, dann kommen die Ziele mehr oder weniger auch. Im Skispringen, und da kommen wir wieder zu, deswegen diese fünf Herzqualitäten finden wir in so vielen Bereichen auch in unserer Kultur wieder, die sind nur noch versteckt. Ne? Im Skispringen gibt es den Satz, du kannst keinen perfekten Sprung planen. Der passiert, wenn du es zulässt. Wir wissen über die vielen guten Werke von Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, dass wir mit unserem langsamen Denken ganz häufig eingreifen in Prozesse, die längst automatisiert sind. Eine Geschichte dazu, Asafa Powell, jamaikanischer Sprinter, der mehrfach, glaube ich, zwei, dreimal den Weltrekord aufgestellt hat, es aber nie gezeigt hat bei einer Olympischen Spielen oder eben auch bei der Weltmeisterschaft. Das gilt als der ungekrönte Sprinterkönig. Und das hat man untersucht, gibt sogar eine Dokumentation auf Arte dazu. Warum? Und man hat festgestellt, dass er schnell laufen will. Das heißt, mit bewusstem Denken in einen komplett automatisierten Prozess eingreifen möchte, was da dazu führt, dass unfunktionale Informationen aus dem Gehirn in diesen automatisierten Bewegungsablauf eingreifen und er dann, wenn er schnell laufen will, fest wird, nennt man das, und dann tatsächlich bei jedem Schritt 20 Zentimeter kleineren Schrittlänge hat, als wenn er einfach so befreit aufläuft. Das heißt, dieses unbedingte Wollen führt dazu, dass er nicht sein komplettes Potenzial entfalten kann und weiter hinter seinen Möglichkeiten her sozusagen performt. Und deswegen sind wir bei diesen Potenzialen eigentlich so, dass das schon so etwas ist, wo ich dann einfach merke, das ist ein maximal gelungener, es gibt auch den Ansatz von Flow, Csikszentmihalyi, ein Ungar, der das mal beschrieben hat, gar nicht im Sport, sondern in unterschiedlichsten Bereichen, wo ich in der Tätigkeit aufgehe. Und das kann am Fließband sein, das kann beim Bergsteigen sein, das kann beim Laufen sein, das kann bei der Moderation einer Veranstaltung im Schloss sein oder wo auch immer, wo du einfach nur in ein Gefühl kommst, ich gehe in der Sache auf, ich bin überhaupt nicht überfordert, ich bin nicht unterfordert, ich bin im Jetzt, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Und sowas zu erleben, sagen dir Menschen, Sportler danach, ist Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Ich habe einen Schützen gehabt, so einen Skischützen, der hat gesagt, die Waffe fliegt dir ans Gesicht, du machst genau so, wie es sein soll, du hast das perfekte Gefühl, und sagt danach, das will ich jetzt jedes Mal haben. Und dann fangen wir ja mit dem Denken an und dann wollen wir wieder und dann greifen wir wieder ein und dann ist das schon wieder alles wieder Murks. Und deswegen glaube ich, dass jeder in den unterschiedlichen Tätigkeiten schon mal erlebt hat, dass er hier wirklich maximalen Flow erlebt, maximales Aufgehen im Tun. Vielleicht, und das ist auch mit Fragezeichen in dem Buch, hat es auch was mit Gehirnhälften zu tun. Klar, gibt es Untersuchungen, dass diese Split-Brain-Patienten, wo die Verbindungen zwischen diesen beiden Hirnhälften unterbrochen ist, da gibt es ganz klare Zuordnungen, wie die Menschen agieren, wenn die eine oder die andere Gehirnhälfte nicht mehr funktioniert. Bei uns sind ja die Hirnhälften verbunden, also ist das ganze Gehirn immer irgendwie involviert, aber vielleicht ist in manchen Bereichen doch dann mehr rechts oder manchmal mehr links. Und gerade Schlaganfallpatienten, bei denen in der linken Hemisphäre große Beeinträchtigungen erfolgen, die erleben auch dieses im Jetzt zu sein und im zu zerfließen und es gibt kein Nachher und kein Vorher, sondern einfach nur ein wunderbares Gefühl des Seins. Und das ist dann letztlich für mich auch ein Schlüssel, dass ich nicht einfach nur alles immer kognitiv erfassen möchte und mehr so zum Fühlen kommen. Ich spreche dann auch davon, im Buch spreche ich davon, aber insbesondere zum Beispiel auch das Hartmouth-Institut in Kalifornien spricht von dieser Gehirn-Herz-Kohärenz oder auch Intelligenz, weil diese Verbindung von Gehirn und Herz, ja, jetzt kommen jetzt wieder Leute, Moment, das Herz ist ein Muskel und das pumpt Blut, haben wir doch so gelernt, ne? Ja, auch, aber es ist auch hier wieder fernöstliche Weisheitskultur, das Herz ist der Begriff Herz ist in so und so vielen Funktionen auch in der Sprache verknüpft. Aber auch bei uns, ne? Mir fällt das Herz in die Hose, ich habe das Herz in der Zunge. Also irgendwas ist da vielleicht schon noch mehr dran als nur Muskel. Und da gibt es wieder Ansatz, Studien, die halt zeigen, ja, es gibt tatsächlich nervale Verbindungen, ne, zwischen Herz und Gehirn. Das kleine Gehirn im Herzen wurde das neulich genannt. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Das ging mal durch die Zeitungen. Und auch das ist im Alltagserleben eigentlich so, dass ich sage, ja, na klar ist da eine Verbindung. Also ich muss ja nur, keine Ahnung, verliebt sein und an meine Freundin denken und schon geht der Herzschlag hoch. Er geht auch hoch, wenn ich morgen einen wichtigen Vortrag habe oder eine Prüfung. Also das Gedanken, den Herzschlag, das weiß ja jeder. Aber auch andersrum, du kommst in den Raum. Ich kam vorhin hier rein und habe gesagt so, wow. Und so ist es auch manchmal, dass man in den Raum kommt und dann denkt, irgendwas ist hier komisch, irgendwas, und das ist nicht kognitiv, nicht rational, du kannst gar nicht sagen, dass da irgendein Fleck an der Wand ist oder was, sondern irgendwas sagt dir, hier stimmt was nicht. Woher kommt diese Information? Und jetzt wieder diese Studie, dass das Herz Informationen, die du kognitiv noch gar nicht ergreifen kannst, weil sie erst in 4 Sekunden stattfinden, aber schon hat. Und so ist so unglaublich vieles irgendwie schon da und dann doch noch nicht da. In der Schule wird es nicht gelernt, im Studium auch nicht. Man muss ein bisschen suchen, aber irgendwie diese Dinge zusammenzubringen. Und dann, ich komme ja nicht mit der Glücksformel am Schluss um die Ecke, sondern einfach nur zu sagen, ich glaube, du musst ein bisschen mehr, mein Mann muss etwas mehr auf sein, oder ich möchte ein bisschen mehr auf mein Herz hören, um in noch mehr Situationen in eine Stimmigkeit zu kommen und noch mehr Lebenszeit so zu verbringen, dass ich möglichst wenig mit negativen Emotionen unterwegs bin, die ich nur mir selber immer erzeuge.
100%. Also ich würde jetzt gerne auf einzelne Themen da nochmal eingehen. Du hast vorhin den Sprinter angesprochen, der anscheinend zu verkopft war, der zu sehr über das nachgedacht, was er jetzt tun soll. Ich finde es jetzt interessant aus der Perspektive, wenn ich mir jetzt so andere Sportler anschaue. Ich habe mal so einen Skiläufer gesehen, der ja im Kopf, oder Formel-1-Rennfahrer, die gehen ja im Kopf die gesamte Strecke durch. Ja. Also auch die Handbewegung und die Kopfbewegung dahinter, die versetzen sich ja komplett rein. Ja. Das klingt aber auch sehr verkopft gefühlt. Ja. Was ist da jetzt der Unterschied?
Der Zeitpunkt. Das heißt, es geht ja darum, dass ich dann am Start tatsächlich in einer Situation bin, wo ich sage, loslassen. Nichts mehr denken, jetzt überlasse ich es komplett dem Unterbewusstsein.
Jetzt habe ich es verstanden, okay.
Um in die Situation zu kommen, um nicht im Start zu stehen und denken, wie war das nochmal? Also da gibt es tatsächlich, ich habe lange mit den Skifahrern zusammengearbeitet, Skifahrer, die gesagt haben, ich wusste beim Start nicht mehr, ob die erste Kurve links rum oder rechts rum ist. Ne? Dann kannst du nicht loslassen, ne? Dann bist du nur noch am Denken und so weiter und so fort.
Jetzt verstehe ich auf jeden Fall, was du meinst.
Und deswegen fahren die ja auch Probeläufe, deswegen trainieren sie ja auch. Und damit ich das, was tatsächlich kommt, trainiere, weil das kann ich im tatsächlichen Training ja nicht trainieren. Also jetzt mal gehen wir mal wieder in den Fußball. Ich kann ja jetzt nicht sagen, jetzt muss mir irgendeiner Mario Götze simulieren oder sonst was, wenn ich gegen Mario Götze spielen muss. Ne? Dann habe ich natürlich die Freiheit in der Vorstellung, mir alles Mögliche vorzustellen. Ne? Wir könnten uns jetzt, das überlasse ich jetzt dir, wenn wir uns jetzt vorstellen könnten, dass ich jetzt hier zwischen uns setze, können wir aber. Wir können uns alles Mögliche vorstellen. Wir können uns Scheitern vorstellen, wir können uns Misserfolg vorstellen, aber wir können uns auch natürlich positive Performance, positives Verhalten, positive Ausgänge vorstellen. Und das, was man hier festgestellt hat, ist, dass die Vorstellung die gleichen motorischen Areale im Gehirn aktiviert. Also sich etwas vorzustellen, ist fürs Gehirn ziemlich ähnlich, wie wenn ich es tatsächlich tue. Und dieses macht man dann im Vorstellungstraining, dass man sich einen Plan baut, wie soll es ablaufen, und das dann immer wieder durchgeht, immer wieder durchgeht, immer wieder durchgeht. Die entsprechenden neuronalen Areale werden drauf trainiert. Das heißt nicht, dass es auch so kommt, aber ich komme zumindest am Start, bevor es losgeht, in so eine, wenn ich das häufig gemacht habe, in so eine Situation nach dem Motto, bin vorbereitet, kann vertrauen, weil ich, alles, was ich getan habe, ist mehr oder weniger da. Und dann kann ich auch Openness loslassen und sagen, jetzt komm, jetzt kann ich darauf vertrauen, dass die Automatismen so da sind, dass ich auch entsprechend agieren kann. Und dann, wieder, diese 5-Herz-Qualitäten sind einfach sensationell, dann ist ein Spiel gegen Bayern München oder ein Finale im Boxen oder der entscheidende Lauf im zweiten Durchgang beim Slalom, dann ist der ein Geschenk und keine Bedrohung, weil ich dann sagen kann, boah, ist das klasse, da jetzt hier gegen diese Menschen agieren zu dürfen. Und dann sind es keine Gegner mehr, sondern das sind, da ist ganz, ganz großer Respekt drin. Ne?
Ich spüre das zu 100%. Ich sage dir gleich, was das
ist. Ja, genau. Ja. Und das war eben auch, wir sind ja ähnliches Alter, ich weiß nicht, ob man die noch kennt. Das ist immer so, als Sportpsychologe redest du über Sportler und man sagt, wer ist denn das? Kenne ich gar nicht mehr. Aber McEnroe, John McEnroe und Björn Borg. Es war eine Majestätsbeleidigung für McEnroe, als Borg seine Karriere beendet hat, weil er gesagt hat, jetzt gibt es keinen auf diesem Ebene respektablen Gegner mehr für mich. Für ihn waren das die einzigen Matches, die wirklich sozusagen für die maximale Potenzialentfaltung hergehalten haben. Und das war nicht ein Gegner, wo er froh war, dass er den jetzt nicht los war, sondern das war sein höchstes Niveau.
Witzig, ja. Was du vorhin auch gesagt hast mit ab einem gewissen Zeitpunkt loslassen. Ich musste gerade original, du hast auch das Präsentation auf dem Schloss angesprochen, das Dinner im Schloss, wo du auch vor 2 Jahren zu Gast warst. Vielen Dank nochmal dafür, dass du mit dabei warst damals. Ich habe beim letzten Dinner im Schloss wenn ich jetzt darüber nachdenke, exakt so ein Gefühl gehabt. Ja. Ich habe die Vorbereitung ist natürlich sehr stressig, ja. So ein Event auf die Beine zu stellen und so weiter und so fort. Und ich kann mich dran original erinnern, wir haben am Morgen gestartet, war relativ in der Früh. Und ich habe da zu meiner Frau gesagt gehabt, die unterstützt mich sehr stark bei dem Event. So, ab jetzt habe ich sowieso keinen Einfluss mehr, ja. Was passiert. Ich versuche jetzt auch den Tag zu genießen. Ja. Ich muss moderieren, mich um die Gäste kümmern und so weiter. Und das war eigentlich, glaube ich, sehr zentral, dass ich dann losgelassen habe. Weil ich wusste, ich habe aus meiner Sicht die besten Leute mit vor Ort mit dabei. Lee zum Beispiel, das ist mein Videograf. Das habe ich original zu dir gesagt gehabt. Lee, kümmere dich bitte drum. Ich habe ganz großes Vertrauen zu ihm. Die anderen Leute, ganz großes Vertrauen. Und es kam der Moment bei einem der Panel-Diskussionen, da habe ich mich so wohl gefühlt in der Diskussion. Ich habe mich so gut unterhalten und der ganze Stress ist runtergefallen von mir. Und ich habe mich original auf den Moment konzentriert, das Gespräch geführt. Ich kann 1:1 nachvollziehen, was du gerade gesagt hast mit dem Flow. Weil das war dann nichts Bedrohliches. Ich habe sowieso keinen Einfluss mehr drauf, ob das jetzt gut oder schlecht wird. Ich kann nur meinen Teil dazu beitragen. Und es war ein richtig schöner Tag.
Ja. Und jetzt aus der Teilnehmerperspektive. Man ist ja auch in einer gewissen Anspannung vielleicht so, weil man ja seine Botschaften bringen möchte, ne? Und den Gastgeber nicht enttäuschen möchte nach dem Motto.
Du hast einen tollen Job gemacht.
Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Oder wie.
Du hast die meisten Lacher gehabt, das weiß ich noch. Du hast ein paar gute Witze erzählt gehabt.
Warum fühlt man sich als Gast dann auf so einem Panel auch wohl? Weil der Gastgeber einem ein Gefühl von Stimmigkeit vermittelt. Und deswegen ist es so schwierig, wenn, was ich auch schon erlebt habe, auch in Live-Fernsehshows, wenn ich jetzt rede und mein Gegenüber, mein Gastgeber oder mein, der mich befragt, schaut weg, und weil das ist tatsächlich im Fernsehen nicht selten so, dass der dann mit seinem Redaktionsleiter oder mit der Regie oder sonst irgendwas macht, nach dem Motto, jetzt ist ja der Gast im Fernsehen und jetzt kann ich mir um was anderes kümmern. Da bist du irritiert. Dann denkst du, ja, ich kann das jetzt hier schon auch machen, aber du musst mir doch zuhören. Also eigentlich filmen die ja unser Gespräch, aber nee. Und deswegen ist das, und das ist wieder das Grundprinzip, wenn es in unserer Gesellschaft uns besser gehen soll, ja, dann brauchen wir funktionsfähige Beziehungen. Und wenn eine Beziehung und eine andere, dann haben wir ein funktionsfähiges Team und dann haben wir ein funktionsfähiges Company und dann wird das, das geht aber nicht, dass ich auf den anderen schaue. Sondern wenn ich mit mir, jeder an sich arbeitet und versucht, wieder in diese Kohärenz, in diese Stimmigkeit zu kommen, dann sind wir in der Lage, stabile und stimmige Beziehungen aufzubauen. Und dann kommen wir in einen Zustand, wo wir als Gruppe miteinander, wie auf so einem Panel, auch dann wieder die Zuschauer entsprechend inspirieren. Und so geht es dann weiter. Aber es beginnt immer bei dir selber.
Was für ein Gefühl hast du bezüglich der aktuellen Zeit? Weil du hast gerade über stabile Beziehungen gesprochen.
Ja.
Und ich habe momentan den Eindruck, in der Gesellschaft momentan, es war off-topic, aber mich würde tatsächlich interessieren, was du darüber denkst, wir können uns momentan auf ganz wenige Sachen einigen in der Gesellschaft.
Ja.
Also da werden Aussagen getätigt, ich möchte auch hier nicht wiederholen, von Politikern, wo ich mir denke, was geht denn gerade ab eigentlich? Also wir können uns auf gar nichts mehr einigen gefühlt. Ja. Es gibt nur noch links oder rechts. Es gibt nur noch oben, unten, diagonal oder nicht diagonal, schwarz-weiß. Ja. Sind wir gerade in der Gesellschaft in so einem Punkt, wo wir keine stabilen Beziehungen mehr zueinander haben? Siehst du das so?
Ja, auf jeden Fall. Also ich beobachte das auch und finde es auch teilweise erschreckend, wie miteinander umgegangen wird, und nicht nur an Biertischen, sondern in öffentlichen Diskussionen, wo scheinbar gar nicht das Interesse ist, dass ich jetzt dir unterstelle, dass du sagst, ich versuche mich in so einen Zustand zu bringen, dass sich meine Gäste wohlfühlen, dass jeder entsprechend einen Respekt erfährt, äußern kann, was er denkt, sich wohlfühlt, wir friedlich miteinander umgehen, freundlich zueinander sind, wohlgesonnen zueinander sind, den anderen als Mensch auf Augenhöhe respektieren, auch wenn er vielleicht Sachen sagt, die ich anders sehe. Das im öffentlichen Raum zu beachten, macht mir schon zu denken. ohne das zu bewerten. Sondern ich sehe das und sage so, möchte ich nicht machen. Also ich möchte, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, die immer auf Augenhöhe und respektvoll behandeln, also nicht als Objekt zu behandeln, und das haben wir natürlich in unserer Gesellschaft schon ganz häufig, dass du einfach nur als Rollenträger, Meinungsträger oder zu gewissen Gruppen lokalisiert wirst und nicht mehr als Subjekt, also als Mensch betrachtet wirst. Und jetzt, wie gesagt, will ich das nicht bewerten, sondern ich möchte nur den Anspruch für mich erheben, weil ich auch nie auf irgendjemanden zeigen, sondern ich möchte das nicht machen. Und ich möchte jeden, egal was er denkt, auf Augenhöhe begegnen und erstmal erfahren, was er denn so ein Mensch ist und ihn als Subjekt wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, etwas, was anfängt bei uns zu Hause mit dem Umgang mit unseren Kindern, mit dem Umgang mit dem Partner, bis hin zu Freunden, Geschäftsleuten und so. Und dann kann eine Kultur entstehen. Und wenn die Kultur an anderen Stellen vielleicht zerbricht, ist vielleicht zu krass, aber halt diese Kultur nicht mehr gelebt wird, sehe ich es als meine Aufgabe an, in meinem Kontext mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, ob die jetzt in Indien hocken oder in 2 Wochen Wein nach Brasilien oder hier in Hoffenheim oder zu Hause, dass wir eine Kultur der Augenhöhe leben und des respektvollen Umgangs von Mensch zu Mensch.
Also bin ich voll bei dir. Also meine Theorie ist sogar, dass diese leider negative Kultur auch viel Auswirkungen auf unsere Performance hat. Ja. Also weiß nicht genau, wie ich es umschreiben soll, aber wir haben vorhin über Wettbewerb gesprochen. Ich glaube, je älter ich werde, desto mehr merke ich auch, was für ein Wettbewerb auch global galaktisch herrscht. Mhm. Also und wir uns da selber momentan so ein bisschen im Weg stehen, wie wir da weitermachen. Aber das geht, glaube ich, jetzt ein bisschen zu viel in die...
Hat aber schon was, also in dem Buch geht es natürlich erstmal um einen selber. Wie komme ich wieder in so eine Stimmigkeit? Im nächsten Schritt geht es aber noch darum, dass wenn ich dann auf andere Leute zugehe, wie kann ich denn dazu beitragen, dass derjenige, weil ich bin natürlich auch Umfeld für andere, vielleicht sogar ein wichtiges Umfeld, dass derjenige jetzt nicht an seiner Potenzialentfaltung gestört wird. Und da machen wir auch manchmal einfach unterbewusst Dinge, die eigentlich nicht nötig sind. Ne?
Zum Beispiel?
Ja, ein durchaus wichtiger Mensch, ich sage jetzt nicht, wer es war, als ich das erste Mal eine Live-Interview machen musste, bei Sport im Dritten war das, glaube ich, bin ich da halt sonntags, mittags weggefahren und war schon jetzt nicht super cool. Ne? Ich wusste schon, ich hatte mehr Angst vor diesem Dartwerfen am Schluss, weil ich das nicht kann. Egal. Aber dann muss ich heute noch drüber lachen, weil dann fiel der Satz, blamier uns nicht. Das ist so typisch deutsch. Ne? Und ich dachte dem Motto, wir sind stolz auf dich oder sowas. Das kommt uns so schwer über die Lippen, sondern es geht eher darum, dass man dann eher sagt, mach mir keine Schande oder sonst was. Unterbewusst, ja gar nicht bewusst, die sind ja alle wohlgesonnen und so, ne? Aber das dann auch zu reflektieren, wie begegne ich denn jemanden, auch diesen Perspektivwechsel einzugehen, wie könnte der sich jetzt denn fühlen und die Welt nicht, oder nicht davon auszugehen, dass jeder die Welt so sieht wie ich, sondern halt eine ganz eigene Perspektive hat. Wahrnehmung ist nicht die Wahrnehmung eines objektiven Zustands. Es ist immer eine Konstruktion. Da oben ist dunkel. Wir machen da nicht die Augen auf und dann kommt Wirklichkeit in uns rein, sondern das konstruieren wir alles. Ne? Und deswegen muss ich mal davon ausgehen, dass ein anderer Mensch eine ganz andere Wirklichkeitskonstruktion hat als ich. Und das ist ja auch dann ein gesellschaftliches Thema, dass dann einzelne Gruppen meinen, so ist es. Und eine andere Perspektive wird nicht geduldet. Das kann man systemtheoretisch, wird auch in dem Buch systemtheoretisch sehr gut erklärt, warum wir natürlich dann da alle den Drang haben, auch dazuzugehören. Möchte ja keiner nicht dazugehören, ist ja wichtig. Ist systemtheoretisch auch ganz gut zu erklären. Und natürlich auch aufgrund von bewusstem, unterbewusstem Denken, weil das Unterbewusste möchte ja auch nicht in Zustände kommen, wo es eine andere Meinung hat. Gibt's herrliche Untersuchungen, ist Ash-Experiment, es ist so alt, 60er Jahre, sitzen 4 Schauspieler und eine Versuchsperson in einem Raum und der Versuchsleiter, weißer Kittel, Professor, ganz wichtig, zeigt einfach nur vier Linien und die Versuchspersonen sollen sagen, ob die Linie, welche die kürzeste jetzt ist.
Ne? Ah, ja, genau, habe ich mal gehört. Genau, ja.
Und da sagen halt einfach die Schauspieler, einer nach dem anderen, eine falsche Zahl und merkst, wie der Proband unsicher ist und erst sagt, nee, es ist vier. Und dann daneben sagt wieder drei. Und er so, ja. Und schon noch drei oder vier Durchgängen, wo die Schauspieler halt die falsche Zahl sagen, sagt er dann auch einfach nur Konformitätsdruck. Dann sage ich das halt auch so ungefähr. Ne? Also läuft's halt. Ne? Nicht nur im Ash-Experiment, sondern in ganz, ganz vielen Situationen auch, dass wir uns dann einfach nicht reflektieren, sondern einfach uns anpassen. Hm. Genau. Wie sind wir jetzt hingekommen?
Ja, also für mich, es war ein gesellschaftliches Thema auch. Ich glaube, ich erwische mich auch dabei, dass ich dann auch gewisse Meinungen von anderen Leuten übernehme. Wir hatten ja gerade auch wichtige Wahlen zum Beispiel. Da guckt man ja auch, ich will nicht sagen, man wählt das geringste Übel, sondern man guckt, womit kann ich mich irgendwie identifizieren, um da auch meine Stimme abzugeben. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr kompliziertes Thema. Was mich aber auch sehr interessiert jetzt, wenn ich jetzt an meine Kids denke.
Ja.
Ich tue sehr viele Dinge, die ich tue, auch den Podcast übrigens, auch für meine Kids, damit die irgendwann sich das anhören müssen und daraus was lernen. Und ein Thema, was mich sehr interessiert, ist, ich würde von mir behaupten, dass ich ja competitive bin. Also ich mag Sport, ich mag auch gewinnen und so weiter. Gleichzeitig weiß ich, ich darf mich von außen nicht so beurteilen lassen, beeinflussen lassen. Ich muss mit mir selber happy sein. Das, was du ganz am Anfang gesagt hast, ist glaube ich, zu 100% richtig. Also ich glaube, Happiness beginnt beim Selbst. Mhm. Man muss sich entscheiden, auch happy zu sein. Wenn ich es nur nach außen schaue und mich nur vergleiche, habe ich 1000 Gründe, warum ich nicht happy sein sollte.
Ja.
Ich versuche, dieses Konzept auch meinen Kindern mitzugeben, gleichzeitig aber auch zu erklären, warum es hier und da wichtig ist oder sein kann, auch competitive zu sein. Wie bei allen Kids, glaube ich auch, bei meinem Sohn zum Beispiel, er macht gerne Judo, wenn er da irgendwie vorankommt, er mag die Fortschritte, aber er geht nicht immer so gerne dahin. Wahrscheinlich kennst du das auch, ich kenne es von anderen Eltern, dass sie ihre Kids zum Sport schleppen müssen, aber eigentlich haben die Spaß dabei.
Mhm.
Und wie gehst du mit solchen Themen um? Du willst zum Beispiel deinen Kids das Potenzial, du willst, dass sie es entfalten, du willst aber auch die in eine Richtung zum Beispiel, wo du merkst, da haben sie Potenzial. Ich würde gerne, dass sie jetzt weiter in diese Richtung gehen, aber gleichzeitig nicht dafür sorgen, dass sie jetzt ausbrennen oder unhappy werden oder mit negativen Gefühlen das machen. Wie gehst du da vor? Was für einen Tipp könntest du jemandem geben, der so wie ich zum Beispiel einen 7-Jährigen und eine 3-Jährige zu Hause hat, ganz wichtig das Potenzial entfalten möchte? Was für Tipps könntest du
geben? Ja, man muss schon aufpassen, dass man nicht seine eigenen Wünsche in das Leben der Kinder irgendwie überträgt. Meine Tochter war in dem Alter mit 7, hat sie das Flötenspielen entdeckt und hatte so eine ganz, ganz unkompetitive Lehrerin, die einfach nur Wert drauf legte, auch nicht Vorspielabende und so Gott, ne, sondern einfach nur Flöten spielen ist schön. Und dann kam plötzlich eine Altflöte dazu und es war ein Arsenal an Flöten in dem Kinderzimmer. Und ich weiß noch, wie ich einmal irgendwann beim Mittagsschlaf aufgewacht bin und gesagt habe, haben wir eine neue Platte oder was? Oder eine Platte, wir hatten heute noch Platten, aber hat einer hier was angemacht oder was? Das ist auch voll schöne Musik. Nee, deine Tochter ist das, die flötet mal wieder. Also Wow. Es war wirklich so, dass du wirklich gedacht hast, so, das ist echt außergewöhnlich. Also haben wir ein Wunderkind mit dem Ergebnis, dass dann auch empfohlen wurde, die Flötenlehrerin zu wechseln. Und die hat sich das Kind angehört und hat dann auch gesagt, das ist außergewöhnlich. Sowas hat sie selten erlebt in diesem Alter. Ne? Und da muss man jetzt was draus machen. Endete dann mit Weinkrämpfen, wenn man in die Straße eingebogen ist zu dieser Lehrerin, weil das einfach nicht ihr Modell war, jetzt Konzerte zu geben und so weiter und so fort. Und sie hat dann keine Flöte mehr angefasst.
Ja, krass. Wie alt war sie da?
Ja, 10 oder sowas. Ne?
Wow,
ja.
Krass, okay.
Also insofern sind wir relativ abgekommen von, da muss jetzt irgendwo eine sportliche Karriere kommen oder und so weiter und so fort. Ähnliches kenne ich auch von Kindern, bei denen die sportliche Karriere komplett ohne elterlichen Support, gar nicht Druck, ne? Support einfach nur, ja, wenn du gefahren werden musst, dann fahren wir dich und so weiter und so fort, weil das Kind dahin will. Und ich glaube, auch da muss man einfach da sein. Da sein ist, glaube ich, das Allerwichtigste, Verständnis haben und vielleicht ist ein, wenn mal nachfragen, meinst du wirklich? Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu sehr wieder Trust, das wird schon alles so seinen Weg gehen. Weil ich ja dann merke, meine Kinder sind älter, jetzt 18 und 21 im Dezember und gehen ihren Weg so, den ich, wenn ich das vielleicht gezeichnet hätte, auch anders gezeichnet hätte. Sind aber glücklich. Und deswegen bin ich da kein gutes Beispiel. Vielleicht, weil ich sehr, sehr laufen lasse und sehr, sehr beobachte, wie Kinder glücklich sind mit dem Weg, den sie da gerade gehen können und mit den Freunden, die sie haben. Und wie gesagt, als ich gestern von Indien nach Hause kam, da saß eine Tochter mit Freund und Sohn mit 4 Kumpels und alle gemeinsam einen Film geschaut. Und es war einfach nur, wo du einfach sagst, so, schön, ihr habt eine gute Zeit, so soll es doch sein. Und es ist halt auch eine Illusion, die mir sehr wichtig ist, die sich immer wieder vor Augen zu führen, neben der Dankbarkeit, dass das jetzt nicht gesichert ist, dass wir einfach mal so bis 80 leben dürfen und dann verabschieden wir uns irgendwann. Und das kommt uns immer nur wieder in den Sinn. Letztes Jahr, glaube ich, ist mein Cousin mit nach dem Tischtennisspielen mit seinem Sohn beim Mittagsschlaf mit 52 einfach nicht mehr aufgewacht. Okay. Und dann sagst du so, scheiße, ich bin auch 52. Ne? Also das ist jetzt nicht garantiert, dass das so weitergeht. Und dieses Leben im Moment und nicht, was ist denn dann und was macht die Karriere und wann sind die Erfolge da und so weiter, sondern einfach nur zu sagen, das Jetzt ist es eigentlich, was wichtig ist. Und dann kommt halt wieder irgendein anderes Jetzt. Aber das ist jetzt das einzige Jetzt, das wir haben. Und nachher kommt das nächste Jetzt. Und wenn wir dann manchmal an Silvester oder sowas sagen, boah, ist das Jahr wieder schnell umgegangen, dann haben wir nicht gelebt, sondern haben wir uns permanent mit Dingen beschäftigt, die in der Zukunft sind oder mit Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind und haben aber die vielen Jetzte verschenkt, weil wir nicht da waren. Also wir waren zwar da, aber wir haben den Moment nicht genommen und genossen, sondern wir waren im Moment in einer anderen Situation. Und das ist sicherlich etwas, was wir uns überlegen müssen, ob wir uns das leisten wollen, dass wir permanent nicht hier sind, weil wir uns permanent mit Dingen beschäftigen, die einfach schon vergangen sind oder vielleicht mal kommen. Also, und das ist noch als letztes, ja. Mark Twain ist das, glaube ich, das Zitat, ne? Der gesagt hat, in meinem Leben haben so viele furchtbare Dinge stattgefunden. Die meisten davon haben sich tatsächlich ereignet, oder mindestens, nein, schlechtes Zitat.
In meinem
Leben haben so viele schlimme Dinge passiert, mindestens die Hälfte hat tatsächlich stattgefunden.
Ja,
also, dass du dich so viel mit Stories beschäftigst, was eigentlich alles sein könnte und was alles passieren könnte und dann letztlich wird es aber gar nicht so schlimm. Ne?
Ja.
Und das kann man sich überlegen, wie viel Zeit man sich damit gönnt. Also, dann saß ich da gestern am Gate, bevor ich anfing, mich zu regulieren und dachte nur, scheiße, wenn ich jetzt nicht nach Hause komme. Ich habe morgen einen Termin. Und dann dachte ich, naja, hat irgendeiner gesagt, dass du hier nicht mitfliegst? Hat irgendeiner gesagt, dass du jetzt irgendwie den anderen Flieger
morgen? Krass, man redet sich so viele Sachen an.
Aber, ne? Und genau, das sollte man ein bisschen lassen. Es ist gut, gewisse Dinge natürlich vorzudenken, vorzubereiten. Das gibt einem auch ein gutes Gefühl. Aber im Moment zu sein, ist eigentlich Leben.
Das Thema Dankbarkeit hast du gerade angesprochen. Ultra wichtiges Thema für mich, muss ich wirklich sagen. Trotzdem passiert es mir ab und zu, dass ich da gar nicht mehr dran denke. Ich habe meine Routinen, die ich mache. Also im Podcast habe ich schon ein paar Mal darüber gesprochen gehabt, ganz kurz nur. Ich habe morgens, wenn ich aufstehe, denke ich an 3 bis 5 Sachen, wo ich dankbar für bin. Und abends, wenn ich ins Bett gehe, auch an 3 bis 5 Sachen, wo ich dankbar für bin. Und das ist so meine Routine, um mich auch regelmäßig dran zu erinnern, dankbar zu sein. Man ist so schnell in einem Modus, dass man nicht dankbar ist für den Moment, dass man ein gutes Gespräch führen darf, dass man Freunde um sich herum hat, Familie um sich herum hat und so weiter. Hast du auch für dich Routinen, wie du dir auch so allgegenwärtig machst? Das Thema Präsent sein, im Moment sein, Weil du es gerade gesagt hast, 2024 ist für mich so schnell vergangen. Also Story of my life, sage ich dir, was du gerade erzählt hast, dass man einfach nur in der Zukunft ist oder in der Vergangenheit war und nicht in dem Moment ist. Hast du da Routinen?
Ja, also ich gönne mir was ganz Außergewöhnliches, weil ich habe einen Hund. Und mit dem Hund bin ich jeden Morgen eine Stunde im Wald. Also Waldbaden mache ich jeden Tag.
Sehr cool.
Und der Hund ist zum Glück eine Hündin. Die Luna ist zum Glück kein Kläffer oder sowas, sondern auch ein ganz stiller Hund. Und die lasse ich da frei laufen, da ist eh keiner. Und Jagen, das Thema ist durch, ist zu alt jetzt mittlerweile zum Jagen. Und dann gehen wir einfach unsere Stunde und in der Stunde ist es ganz leise. Und es gibt ausgewählte Menschen, die wissen, dass ich in der Zeit im Wald bin, die dürfen anrufen. Aber in der Regel ruft ihm die Zeit auch meistens irgendwann, wenn es hell wird oder sowas, laufen wir dann los. Und in der Zeit versuche ich eben nicht mir zu überlegen, was gestern war oder was den Tag heute passiert, sondern eben genau solche Themen, wieder jetzt mal orientiert an diesen 5-Herz-Qualitäten, tatsächlich mir in Erinnerung zu rufen. Vertrau, es wird schon so. Openness, sei offen. Die Dankbarkeit ist natürlich in der Natur extrem, wenn du einfach siehst, was sich da dir bietet, wie sich die Natur in einer Perfektion, jetzt wenn diese Knospen kommen, schau da mal genau hin.
Das ist crazy, ja.
Das ist ja irgendwie, ja ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass Survival of the Fittest, dass sich das alles so entwickelt haben soll. Wo sind die ganzen noch gerade so lebensfähigen Mutanten, die da ja alle rum. Also das ist ja alles perfekt, ne? Wo du einfach sagst, wie soll das gehen? Das ist schon eine, ich bin da eher bei der Schöpfung, weil ich sage so, guck dir mal so eine Blume an oder so ein Blätter, das ist der Wahnsinn. Und dann daraus dann eine Dankbarkeit, dass ich das dann in meinem Leben integrieren darf. Ne? Und das ist mein Tool.
Und das hast du auch vorhin unter Regulieren gemeint, glaube ich, gell?
Ja, das mit dem Regulieren ist das, was ich lernen musste. Das ist dann häufig so, dass ich wieder zu diesem Tool komme. Das haben wir noch gar nicht gesagt, das haben wir im Vorgespräch gesagt. Für mich ist sehr wichtig, wenn ich diese Kerze anschauen kann, dann ist es ziemlich klar, dass ich nicht diese Kerze bin. Und wenn ich meine Gedanken wahrnehmen kann, dann bin ich auch nicht meine Gedanken. Und dann kann ich mich von meinen Gedanken distanzieren und muss mich nicht überwältigen lassen. Ne? Und dann auch kann ich auch relativ schnell aus einer Emotion raus. Und für mich ist das eigentlich immer in die Distanz. Ich hocke mich in die letzte Reihe von dem Kino, in dem dieser Film gerade abläuft und sehe mich dann und sage dann immer nur, ja, Herr Meier, werden Sie wieder emotional? Mhm. Also ich kann das ja auch. Also ich bin jetzt 52 und Professor für Psychologie. Ich glaube, ich kann das in jedem Moment. Aber was ich kann, aber was ich gelernt habe, ist, wenn ich dann in eine schlechte Emotionalität komme, dass ich relativ schnell in diese letzte Reihe im Kino und mir das von außen anschaue und mich nicht da überwältigen lasse von dem Ganzen. Das musste ich aber lernen. Und das geht dann relativ schnell, dass man dann sagt, okay, ich habe diese Ruhe jeden Tag im Wald, aber ich kann mich auch schnell regulieren, wenn ich merke, das ist jetzt nicht gut in dem Zustand, den ich gerade bin. Dann gehe ich in mein Kino, in die letzte Reihe, schau mal das von außen an und erlebt dann die Distanz. Das ist, im Kino ist es, wenn du näher dran bist, bist du mehr in dem Film, als wenn du auf deinem Handy schaust. Stell dir mal vor, du würdest jetzt noch die gleichen Emotionen hören und so weiter. Man versucht ja durch auch immer mehr Soundeffekte, dass das alles immer mehr immersiv heißt es, ne? Dass du immer mehr denkst, du bist in der Situation, mit der VR ist es dann fast schon so. Und desto kleiner das wird und desto mehr du weg bist, desto weniger bist du involviert.
Ich finde den Gedankengang super interessant. Mir fällt auch immer mehr auf, das, was du gesagt hast, ich bin nicht meine Gedanken. Das wird jetzt langsam auch spirituell so ein bisschen. Ich bin auch nicht mein Körper, sondern herrscht eine gewisse Distanz gefühlt. Mhm. Was mir manchmal auch ganz gut tut, einfach zu wissen, ich beobachte es erstmal mehr. Und diese Emotion da, ich weiß, die ist gerade nicht gut. Es gibt negative Emotionen. Ich weiß gerade, die ist nicht gut, aber ich kann mich jetzt davon distanzieren. Genau. Meine Frage ist im Grunde, kann man das erlernen? Ich weiß gar nicht, wie ich auf den Trichter gekommen bin, dass ich da mich häufiger mal distanzieren muss und dass es für mich eher besser ist, gefühlt auf einer emotionalen Ebene zu bleiben, statt diesen starken Ausschwankungen zu haben. Also, weil ich denke, wenn ich mal emotional ganz weit oben bin, dann bin ich auch irgendwann emotional ganz weit unten. Das kommt irgendwie automatisch. Es ist so ein bisschen wie, ich habe vor kurzem aufgehört, Kaffee zu trinken. Fast schon die beste Entscheidung, würde ich behaupten, weil ich habe gemerkt gehabt, dass Kaffeekonsum, off topic, das bringt mich so kurz nach oben, aber gefühlt stürzt sich danach ab. Jedes Mal. Und das sind so mehrere Ups und Downs am Tag. Dann dachte ich mir, hey, wenn ich das mal weglasse, vielleicht bin ich dann eher auf einer Ebene und ich fühle mich dadurch auch besser. Dann habe ich das versucht auch zu übertragen auf das Thema Emotion. Also ich weiß nicht, ob das gesund ist oder nicht. Ich versuche mich nicht übermäßig zu freuen über etwas, sondern hey, cool, gefällt mir gerade, ich fühle mich wohl, damit ich diesen Absturz auch vielleicht danach auch nicht so krass erlebe, weil es kommen natürlich Momente am Tag im Leben, wo man irgendwie sich nicht so gut fühlt.
Ja.
Wie denkst du darüber?
Ja, ich finde schon, wenn man sich so richtig über was freuen kann, dann will ich das schon ausbaden. Dann habe ich schon meinen Spaß dran. Oder wenn du deine Kinder beobachtest und einfach dich dann freuen kannst über Dinge, wie sie sich entwickeln.
100%. Ich lasse es auch zu, aber ich versuche nicht zu weit.
Ja, wobei Leben ist halt Tag, Nacht, Regen, Sonne. Wenn immer die Sonne scheint, dann schätzt du sie vielleicht auch nicht so sehr, wie wenn du halt auch Regentage erlebst. Und genauso finde ich auch eine erlebte Trauer, das ist auch Leben, auch wenn es vielleicht jetzt nicht das angenehmste Gefühl ist, natürlich nicht. Ich finde nur, dass man vielleicht die Intensität steuern, dass ich jetzt nicht in ein Loch falle und da tatsächlich nicht mehr rausfinde. Und so entstehen ja dann auch vielleicht psychische Erkrankungen, wenn man so will. Gibt da natürlich viele, viele Ursächlichkeiten, da will ich gar nicht drauf raus. Aber ich glaube, in diesem Spiel nicht der passive Spielball zu sein, sondern zu wissen,
man jetzt will ist gut, Spielball davor sein,
jetzt ja. ist gut, ne? Oder dann auch die Kurve wieder zu kriegen aus einer negativen Emotion, dass man sagt, okay, die will ich ja nicht alle wegdrücken, sondern ich will einfach nur sagen, okay, das spüre ich jetzt. Ich akzeptiere das auch, dass ich das jetzt spüre, aber das soll mich jetzt nicht die nächsten 5 Tage hier runterziehen. Ne? Darum geht's, glaube ich.
Wo siehst du deine Schwäche bei den ganzen Punkten, die wir gerade genannt haben? wenn du darüber sprechen magst.
Nein, das ist ein Prozess, der auch im Buch beschrieben wird, dass du natürlich bei dir auch mal hinschauen musst und dann auch mal schauen musst, was hast du denn für Trigger? Was sind denn deine Muster, wo du immer wieder und immer wieder emotional reagierst und da vielleicht dran musst? Bei mir ist das sicherlich so ein Ding. Ich bin schon einer, so ein Pleaser, ne? So einer, der gefallen will, was ich auch sehr, sehr arbeiten musste, nicht permanent die Leute zu bedienen, nur weil ich gefallen will. Also das war, wenn du Freelancer bist, was ich Vorträge angenommen habe, nur weil auch zu Themen, Gewinnmaximierung und so weiter und so fort, wo ich sage, eigentlich habe ich dann das nicht genossen, dazu was zu sagen und so weiter. Ne? Aber die Anfrage, die Nachfrage war da und so und dann macht man das. Ich bin auch eigentlich einer, der die Bühne, ich mag viel lieber jetzt so eine Situation, sich über was unterhalten. Ich mag gar nicht so sehr auf einer Bühne Vorträge halt. Ich kann das scheinbar und deswegen gibt es die Nachfrage. Aber das steht dann immer im Kalender und ist eigentlich wieder immer wie so eine Bürde. Oh, jetzt kommt wieder dieser Vortrag auf mich zu. Warum ist mir das nicht einfach scheißegal? Weil ich natürlich gefallen will und es muss natürlich gut sein. Und jeder muss sagen, das war toll und so. Und das kostet dann unglaublich viel Aufwand und so. Und das ist so ein Trigger bei mir. Ne? Sicherlich ist es auch ein Trigger, der dann da reinkommt mit gemocht werden, wenn andere Eifersucht und so. Aber jetzt hör mal auf.
Also im Buch hast du eine Sache genannt, die ich super interessant fand. Du hast, das Wort war, glaube ich, Selbstmitgefühl. Kannst du darauf eingehen? Was genau meinst du mit Selbstmitgefühl?
Ja, das ist eigentlich müsste das, was wir hier machen, auch in diesem Institut eigentlich Self-Compassion erstmal heißen, weil dieses Compassion, also das Mitgefühl anderen gegenüber, ist wieder dann der nächste Schritt, die Folge. Und deswegen ist dieses Selbstmitgefühl eigentlich genau der Zustand, dass ich meine innere Landschaft mir mal anschaue, aber nicht über mich urteile. Weil das ist ja genau wieder das, was wir jetzt nicht wollen, dass ich dann wirklich sage, was bin ich denn für ein Wurm und ich kann das nicht und bin hier, bin ich ein Trigger und da bin ich vielleicht irgendwie anfällig oder sowas. Sondern sich das anzuschauen und einfach zu sagen, ja, das bist du, das kommt auch irgendwo her, das hat vielleicht was mit deiner Erziehung zu tun, vielleicht hast du aber auch was von deinen Eltern geerbt oder wie auch immer. Da dann aber weiterhin zu schauen, habe ich zum Beispiel jetzt auch mal gemacht, mit meinen Eltern darüber zu sprechen und dann zu sehen, wie die in solchen Konstellationen erzogen wurden. Und dann denkst du nur so, ach du Scheiße. Das ist ja, nee, nicht nur da kommt es her, sondern das war ja bei euch damals ja noch mal viel krasser, wie das mit den Eltern war und so weiter und so fort. Und dann aber auch wirklich dann wieder nach vorne zu schauen mit sich selbst und mit sich selbst in so einen Prozess zu kommen. Du hast vorhin gesagt, kann man es lernen? Ja, man kann lernen. Es ist ein permanentes Arbeiten an sich selber, dass man einfach sagt, will ich das immer wieder? Ich weiß jetzt schon, was mich triggert. Also ich gehe ja jetzt nicht völlig blauäugig durch die Welt und werde davon überrascht, sondern es sind ja immer wieder die gleichen Situationen. Und dann kann ich aber entweder wegschauen und sagen, nö, ist halt so. So bin ich halt. Die Gene. Eine schöne Ausrede. Oder ich sage halt, das ist nicht das, wie ich meine Lebenszeit verbringen möchte und schon weit weg von Potenzialentfaltung. Das stört meine Potenzialentfaltung. Also gehe ich es an. Und angehen kann ich es nur, wenn ich dann sozusagen mich an der Hand nehme, also so, und sage, jetzt gehen wir das mal an. Und jetzt gucken wir mal, wie man in solchen Situationen anders reagieren könnte. Und dann kommt wieder eine Situation, dann kann man wieder das von aus der Sportpsychologie nehmen, dass man sich mal vorstellt, wie man einer Situation vorgeht. Und dann macht man vielleicht die ersten kleinen Schritte. Du kannst keine Abkürzung nehmen, das ist leider so, sondern du musst halt bei dir auch anfangen und machst dann kleine Fortschritte. Und wie das eben auch im Sport, in der Kindererziehung, wie auch immer ist, sollst du dich über die ersten kleinen Schritte auch freuen. Und dann merkst du, du wirst besser. Und da gibt's Hilfen. Wie gesagt, unsere App soll da so eine Hilfe sein. Man kann aber auch mit Menschen sprechen. Gerald Hüther hat es in seinem Buch Würde mal so gesagt. Und es ist aber auch schon bei Siddhartha und so vielen Fällen eben auch beschrieben, dass du in diesen gesellschaftlichen, scheinbar wertvollen Idealen, Materialismus, Status, was der Geier alles, irgendwie gefangen bist und dann irgendwie gar nicht mehr richtig rausfindest. Gerhard Hüther spricht da dann auch von den Verirrten, die gar nicht mehr wissen, worauf es eigentlich ankommt. Ne? Muss ich sagen, war ich auch mich auch angesprochen gefühlt, sagen wir mal so. Und er spricht dann, dass dann halt Dinge passieren in deinem Leben, eine Krankheit, eine Diagnose, ein Termin beim Richter. Oder halt Begegnungen oder halt eben auch irgendwelche Inspirationen, dass man einfach sagt, ich sollte mich damit, glaube ich, mal beschäftigen. Und geht denn so weit, dass wir jetzt hier so eine Inspiration sind? Ne? Bei mir war das schon auch eine Begegnung, wo ich dann gesagt habe, so, da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Und es wäre aber mal interessant, mal da reinzuschauen und sich zu fragen, ob das alles so ausgestattet ist, wie ich mir das mal vorstelle. Und dann bin ich da weitergegangen und habe da weiter reingeschaut. Und das ist, glaube ich, der Weg, den man da gehen kann. Ja.
Zum Begriff Selbstmitgefühl, jetzt macht es doch für mich Sinn. Dein Institut heißt ja Compassion.
Ja.
Jetzt verstehe ich da nochmal Self-Compassion sozusagen. Ja. Ich finde, jetzt so, wenn ich jetzt auch mal ein bisschen mehr drüber nachdenke, ist gar nicht so unwichtig, weil wir lernen, glaube ich, auch im Leben von unseren Eltern und so weiter, von der Gesellschaft so, auch Mitgefühl mit anderen zu haben. Aber das Selbstmitgefühl hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass mir irgendwann mal gesagt hat, hey.
Ja, fand ich ganz schwierig.
Ja.
Weil du bist natürlich am kritischsten mit dir selber.
Total.
Das fängt ja beim Blick in den Spiegel an.
Ja, absolut.
Und dann,
ich habe fast schon das Gefühl, dass man sich selbst auch seinen Körper und seinen Geist zu wenig manchmal respektiert.
Ja.
Das, was man auch geleistet hat.
Ja.
zum Beispiel.
Das Allerschlimmste ist, diesen Podcast sich nachher anzuschauen.
Ja, zum Beispiel, genau. Ach, ich hätte die Frage doch stellen können, oder warum habe ich da gelispelt? Oder was?
Ja, ich rede immer nur in so komischen Halbsätzen und permanent dieses und so weiter und so fort. Also das ist, weil das natürlich auch in dieser Gesellschaft, dann bist du sofort arrogant oder denkst, bin ich dann jetzt ein Narzisst oder sonst was, wenn du dann selbst Mitgefühl oder Selbstliebe heißt ja nicht, sich permanent toll zu finden, ne? Sondern schlicht und ergreifend liebevoll auf die Fehler zu schauen. Also stell dir mal vor. Das
ist nicht einfach, glaube ich.
Ja, natürlich, aber was willst du denn sein? Ich will den Körper haben von dem und den Erfolg von dem und das Auto von dem und die Kohle von dem und die Weisheit von dem. Jeder will der Übermensch sein.
Und, stimmt.
Ja.
Absolut.
Ja. Aber geht halt nicht. Ja. Und dann einfach zu sagen, okay, das sind damit kann man ja mal anfangen, dass man einfach sagt, ich finde Dinge ganz nett oder die sind sympathisch an mir selber. Ne? Ja, vielleicht, ich finde es auch krass, dass wir da so viel eben am permanent am Vergleichen sind und uns dann da runterziehen, weil wir das nicht haben und weil wir so nicht aussehen und weil die Haare ausgehen und was der Geier was. Und das ist natürlich auch unterbewusst. Und das ich aber auch dann stopp, Jan Mayer, es bringt nichts. Du kannst machen, was du willst, das werden nicht mehr Haare aufkommen. Egal, so ein Beispiel halt, wo du wirklich sagst, klar kannst du sagen, ich will abnehmen, das wird schon irgendwie gelingen, wenn du dich einigermaßen disziplinierst, aber es gibt halt Sachen, wo du einfach sagst, ich werde nicht größer, ich werde nicht kleiner, das muss ich jetzt einfach so hinnehmen. Und dann aber da irgendwie eine Perspektivwechsel drauf zu sehen, halb voll, halb leer. Das ist ja immer wieder die gleiche Perspektive, dass du sagst, ich kann es natürlich negativ sehen oder ich kann auch irgendwie versuchen, was Nettes oder Sympathisches
zu sehen. Das Witzige ist, ich kenne eigentlich so gut wie keinen Menschen, der nicht irgendwie, doch vielleicht ein, zwei, aber nicht so ein Schamgefühl hat.
Ja.
Was denken die anderen über mich? Ich kenne, wenn ich darüber nachdenke, vielleicht so ein, zwei Leute, muss ich zugeben. Aber das finde ich so krass, wir alle wissen, dass es nicht gesund für uns ist. Ja. Schamgefühl und so weiter. Also nicht nur Fremden gegenüber, also viele haben ja, was denken denn die anderen über mich, sondern auch unseren nahen Menschen gegenüber. Ich habe damals, da auch einer der Gründe, warum ich den Podcast angefangen habe, ich habe vor ein paar Jahren eine gut laufende Firma gehabt, ein paar falsche Entscheidungen getroffen, musste die leider schließen, die Firma. Und mein erster Gedanke war, oh, krass, was erzähle ich meinen Eltern? Ja. Das war mein erster Gedanke, so ein Schamgefühl gegenüber meinen Eltern. Mhm. Das war mir am ultra peinlichsten,
ja.
Wie ich das meinen Eltern kommuniziere. Ich muss die Firma jetzt nicht schließen.
Ja. Das ist natürlich das Ego. Das Ego will natürlich immer dastehen, ich bin der Beste und überhaupt, und Misserfolg gibt's nicht. Und dann kommen aber wieder die Stories, ne? Was werden die Eltern? Und das aber auch zu erfahren, dass man einfach mit Selbstmitgefühl, auch mit einer Entscheidung, die dann gar nicht, sie wird gar nicht, dass das bewertet wird allgemein, sondern dein Ego bewertet das als Scheitern oder als Misserfolg oder als sonst was. Und du kommst nach Hause und deine Eltern sagen, ja, ist nicht so schlimm. Wieso ist das nicht so schlimm? Das ist so ein Drama und so weiter und so fort. Und das versuche ich auf der einen Seite mit mir selber hinzukriegen. Nicht einfach. Ich versuche es, dass dieses Ego diese Stories mir nicht permanent in mein Gehirn bläst und mich sozusagen damit belastet und mich stört, sondern halt auch dann tatsächlich wahrzunehmen, es ist nicht so, dass ich jetzt durch die Welt laufe und alle zeigen mit dem Finger auf mich.
Wir nehmen uns manchmal zu wichtig.
Yeah,
das interessiert viele Leute auch gar nicht, was man eigentlich macht oder
nein,
nicht.
Nein, du hast auch häufig das Gefühl, als wärst du der Hauptdarsteller im großen Film.
Ja.
Aber du bist leider nur ein Hauptdarsteller in einem kleinen Film und es sind Milliarden andere Filme, da bist du gar nichts. Kenn dich keiner. Und wenn, dann bist du vielleicht nur ein Statist.
Ja, voll. Also vielleicht eine Story dazu. Mir wurde es, also ich würde dich gleich gerne mal fragen, warum Ego in gewissen Situationen aber doch wichtig ist. Weil ich glaube, man braucht ein bisschen Ego. Oder ich lasse es als offene Frage. Braucht man wirklich Ego? Nummer eins, aber Nummer zwei, dass man nicht der Hauptdarsteller ist. Ich finde das super interessant. Ich helfe engen Freunden, wenn die ein Problem haben, sehr gerne, wenn was ist, ich helfe gerne aus. Was mir immer aufgefallen ist, und das meine ich jetzt wirklich nicht aus einer Arroganz heraus, wenn wir zum Beispiel telefoniert haben, ich habe dem Telefon nicht vielleicht ein bisschen geholfen, wir haben aufgelegt, das ist dann weg aus meinem Kopf. Mhm. Ich denke dann nicht mehr drüber nach. Und da ist mir bewusst geworden, ja, bei anderen ist ja genauso. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu jemandem gehe, über mein Problem redet, der hört mir zu, aber 5 Minuten später ist ihm auch egal, weil er hat seine eigenen Probleme. Also das ist mir auch nochmal bewusst geworden, wie du gesagt hast, man ist nicht der Hauptdarsteller. Eigentlich kann man das ganze Thema Scham, Ego eigentlich zur Seite lassen, weil es einen vielleicht den anderen 2 Minuten interessiert und danach kümmert er sich um seine eigenen
Probleme. Genau. Und so ist es halt auch mit vielen Sachen. Ich hatte so ein Beispiel, dann wurde ich wahrscheinlich reingelegt oder sowas, hat einmal mich am Auto angehalten, hat erzählt, er muss jetzt irgendwo noch hinfahren und er braucht dringend noch 50 Euro Sprit, ob ich das auslegen könnte und er wird es auch bezahlen.
Du wurdest reingelegt, ja.
Ich finde, er hat so ein gutes Gefühl. Ich kam nach Hause und habe gesagt, hey, ich habe jemandem geholfen und es ist doch scheißegal, ob der aus dem mir diesen 50 Euro macht und letztlich ist es auch scheißegal. Ich hatte ein gutes Gefühl. Und nur weil das irgendwie dann 2, 3 gesagt haben, du bist so blöd. Weil das eine Bewertung jetzt von jemandem, ich fand mich so toll. Ich fand mich nicht so toll, sondern es hat so gut getan, jemandem zu helfen. Und natürlich ist es dann doof, wenn das dann keine Hilfe mehr ist, sondern wenn dich einer betrogen hat. Aber eigentlich hätte ich in meinem Film so weiterleben können. Irgendwann hätte ich das vergessen, dass mir noch irgendeiner 50 Euro schuldet und die Bilanz drunter wäre positiv. Egal, was andere darüber denken. Ja. Und das ist vielleicht auch dann so, Ego orientiert sich halt häufig, viel zu häufig am Vergleich und an was denken andere darüber. Und das mag schon, das ist eh da. Also dazu geht es in der Gesellschaft gar nicht ohne Ego.
Genau, ne? Kannst du mal positiv, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass Ego eigentlich auch sehr viel negativen Schaden anrichten kann, aber hast du ein paar positive Aspekte von einem guten, starken Ego?
Ja, das ein Ego, das sich halt zum Beispiel dafür einsetzt, Gutes in die Welt zu bringen und sich für andere Menschen zu kümmern. Jetzt kommen wir wieder zu Compassion Institute. Dafür dann auch sich einzusetzen, das ist ja alles wunderbar und da braucht man eher noch mehr dafür, ne? Sondern also eigentlich geht es auch da wieder darum, die Balance zu finden. Also wie viel Ego ist eigentlich beschäftigt sich um mich? Me, myself and I. Und wie viel Ego kann ich aber auch einsetzen, damit es anderen Menschen oder dass es unserer Gesellschaft besser geht. Und da aber halt zu differenzieren, das ist, glaube ich, dann die wichtige Geschichte, wenn man bei sich hinschaut. Da passt auch, von wem ist der Satz? Ist es jetzt auch egal? Ich glaube, es ist auch von Gerhard Rüther. Keine Ahnung. Will ich helfen oder will ich der Helfer sein?
Boah, guter Punkt. Guter Punkt. Ich kenne das, weil manchmal frage ich mich auch so, mache ich das Ganze jetzt für mich selbst?
Ja.
Oder wollte ich da wirklich tatsächlich helfen?
Und da kann man dann heute gerne mal eine Flasche Rotwein drüber zu leeren nach dem Motto, bei einem Altruismus und so weiter und so fort, geht es letztlich mir darum, dass ich auch da ein gutes Gefühl dabei habe? Oder geht es mir wirklich um den anderen?
Ich erwische mich auch dabei,
ja. Aber ich finde diesen Satz sehr, sehr zentral häufig. Ne? Geht es mir ums Helfen oder will ich da helfen?
Jan, tolle Unterhaltung. Wir könnten uns auch noch stundenlang weiter darüber unterhalten. Ich weiß, dass du gerade aus Indien gekommen bist und dann bald auch wieder weiter musst. Erstmal vielen Dank für deine Zeit. Und bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, dein Buch kommt bald raus. Kannst du dazu kurz was sagen? Wann kommt es raus? Wo ist es erhältlich?
Das ist im Druck gerade. Der Verlag ist Lippler Books aus der Pfalz. Ein ganz kleiner, aber smarter Verlag. Das wird dann bei allen Amazon, wie auch immer, im Buchhandel verfügbar sein. Wie man hier sieht, das ist so ein Vorprint. Der ist auf Englisch. Also es gibt es auf Englisch und auch auf Deutsch. Und auch da, es gibt keinen Grund, warum ich dieses Buch gemacht habe, weil ich jetzt irgendwie denke, ich muss jetzt Geld verdienen oder sonst was. Es war auch kein Verlag, der mich beauftragt hat, mach mal wieder ein Buch, sondern das war so eine Sache, wo ich gesagt habe, das war ein Finden von sich selber in verschiedenen Konstellationen, das ich aufgeschrieben habe. Und im Sinne einer Verarbeitung, wenn man so möchte. Also ich habe jetzt keine Mitleid-Crisis, sondern eher so, ich habe so Sachen, diese eine Studie, die ich erzählt habe, gesagt, das gibt's doch gar nicht, dass diese Studie jetzt nicht irgendwie in Zusammenhang gebracht wird, sondern einfach, die vergisst man jetzt irgendwie. Und die fand ich so wichtig, dass das eine Verbindung bekommt. Und so war es mit einigen anderen Sachen auch. Und dann hatte ich so ein Manuskript und habe es dann einem sehr guten Kollegen gegeben und habe gesagt, du lest das mal durch. Das ist mir jetzt in den letzten Tagen so viel durch den Kopf gekommen, wie wir mit unserer westlichen Wissenschaft, Psychologie so an diese fernöstlichen Theorien so andocken könnten. Und er hat es durchgelesen und hat gesagt, muss ein Buch draus machen. Er hat gesagt, hör auf, das interessiert doch keinen. Doch, das ist dann nicht so schlecht und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich, weil das aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, also kein Lehrbuch von irgendwie, sondern
das ist mir auch sofort aufgefallen,
meine Prozesse. Ne? Ja. Das ist eigentlich nicht so mein Style. Ja. Das ist jetzt auch, wie gesagt, das hätte ich wahrscheinlich vor 4 Jahren, hätte ich so ein offenes Gespräch noch eher gemieden nach dem Motto, ich muss doch in meiner Rolle bleiben, ich kann mich doch nicht so als Mensch zeigen. Ja. und dann hat es ein bisschen gedauert und dann hat es aber sozusagen sich dann zu einem Buch materialisiert. Da habe ich dann keinen Widerstand mehr, sondern ich habe auch vertraut und habe dann mit Openness mich darauf eingelassen. Bin jetzt dankbar, dass es da ist. Und wenn es irgendeiner liest und fühlt sich inspiriert, dann hat es einen Sinn gehabt. Und wenn es du derjenige bist,
sehr cool,
können wir schon einen Haken dran machen.
Ich durfte ja schon reinlesen, vielen Dank dafür. Mir ist auch sofort diese Ich-Perspektive aufgefallen. Und auch die Öffnungsstory mit dem Herz finde ich auch sehr interessant. Ja. Am besten mal alle reinlesen.
Also das macht da ein Geheimnis draus. Ne?
Ja, das, genau.
Das lassen wir jetzt mal so stehen.
Genau, genau.
Es mehr sage ich dazu. Eine ziemlich coole Erfahrung, die mir sehr die Augen geöffnet hatte. Und die ist der Opener in diesem Buch.
Genau, genau, genau. Das sind wir mit dem Herzen, genau. Ja. Vielen Dank erstmal dafür. Und jetzt auch natürlich die Frage an dich, die stelle ich immer am Ende des Podcasts. Welches Mindset hatte den größten und wichtigsten Impact in deinem Leben?
Die sind da auch drin. Neben natürlich persönlichen Menschen, die mich sehr beeinflusst haben, zum Beispiel dieser alte Lehrer Hans Ebersbecher, zu dem ich dann, der dann gesagt hat, du bist halt Psycholog, ne? Wahnsinn, wie der mein Leben geprägt hat, auch dann Richtung gegeben hat, sind es eben auch theoretische Inhalte. So hat mich immer schon auch zum Verstehen als Psychologe von Zusammenhängen Systemtheorie fasziniert, riesen Einfluss dann. Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, das dieses Unterbewusste in unseren Verstand gebracht hat. Aber diese Erkenntnis, ich muss bei mir anfangen und nicht das Außen versuchen zu kontrollieren und dass dieses Außen da ist und ich damit umgehen muss und nicht, dass ich das Außen verändern kann, das war jetzt dann in den letzten Jahren tatsächlich der mit dem Wichtigsten, als wie so eine Realisation nach dem Motto, das geht gar nicht. Und deswegen versuche ich mit dem, was da außen kommt, irgendwie mich zu regulieren. Klappt mal besser, mal schlechter, aber es ist ein permanentes Working dran. Und deswegen würde ich sagen, ist das schon mit einer der wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten Jahren, die sich so bei mir realisiert haben.
Professor Dr. Jan Meyer, vielen Dank für das sehr schöne Gespräch.
Danke, hat sehr Spaß gemacht. Ein schöner Sonntag.
Dankeschön.